meine sehr geschätzten Damen und Herren, herzliches Willkommen zum heutigen gemeinsamen Programm. Es soll nämlich eine gemeinsame Denkanstrengung werden zu diesem so wesentlichen Thema. Wird Europa muslimisch? Es ist ein Thema von hoher gesellschaftspolitischer, aber auch hoher religionspolitischer Bedeutung. Ich freue mich sehr, dass trotz Advent und trotz Bundständen und trotz unzähliger Verpflichtungen, die Sie alle haben, doch so viele von Ihnen den Weg hierher in unsere Kirche zu diesem Thema geführt haben. Wenn wir in Europa, und das geschieht meist sehr allgemein, von dem Islam in Europa sprechen, begehen wir schon das erste Missverständnis. Den Islam gibt es nicht, sondern es gibt eine große Zahl unterschiedlicher islamischer Traditionen. Also den Islam, wenn wir von dem Islam sprechen, gehen wir schon von einer falschen Voraussetzung aus. Wir müssen schon genauer hinschauen, was wir meinen. Es gibt Sunniten, Schiiten, Wahhabiten und so weiter und so fort. Das ist mal schon das Erste, was wir mit berücksichtigen müssen, wenn wir über, Anführungszeichen, den Islam sprechen. Ein weiteres Element, das es hier zu berücksichtigen gibt, genauso wie bei uns im Christentum, wo es ja auch die römisch-katholische Kirche gibt, die orthodoxe Kirche, die Kirchen der Reformation, gibt es eben die unterschiedlichen traditionellen Ausfächerungen im Islam und, genau wie bei uns, eine große Palette, eine große Bandbreite von strenggläubig, gläubig bis einigermaßen gläubig bis hin zu assimiliert und überhaupt nicht gläubig. Auch das gibt es unter der großen Gemeinschaft der Muslime. Eine große Bandbreite an unterschiedlicher Intensität an religiöser Übung, an religiöser Praxis. Nicht zu sprechen vom Glaubenswissen. Den Muslimen geht es nicht besser als den meisten von uns. Das Glaubenswissen ist eher dürr, eher dürftig und eher verbesserungswürdig. Also auch das muss man mit berücksichtigen. Nicht alle Muslime sind Theologen, bei weitem nicht, genauso wie die nicht alle Katholiken Theologen sind, glücklicherweise muss man auch fast sagen. Also auch das muss man mit berücksichtigen, dass wir es mit einer großen Bandbreite von Menschen zu tun haben, mit einem unterschiedlichen religiösen Wissen und auch mit einer unterschiedlichen Intensität an religiöser Praxis. Ein weiteres Element, das es hier zu berücksichtigen gibt, ist, dass es auch nicht eine gemeinsame Organisationsstruktur des Islam gibt und ja auch gar nicht geben kann, weil, wie gesagt, den Islam gibt es nicht, daher auch nicht die gemeinsame Struktur. Da haben wir als Katholiken relativ einfach, wir haben eine sehr klare hierarchische Ordnung, Bischof von Rom, der Papst an der Spitze und dann gibt es das Kardinalskollegium, das Bischofskollegium und dann gibt es die Herde, also uns. Also eine durchaus klar durchkomponierte Struktur unserer Kirche. Diese klar durchkomponierte Struktur gibt es in den unterschiedlichen islamischen Traditionen nicht, sondern wir haben es mit einer Vielzahl von muslimischen Organisationen zu tun. Und diese Vielzahl muslimischer Organisationen unterscheidet sich a. durch die Intensität am Organisationsgrad, b. durch die unterschiedliche hierarchische Ordnung und c. durch den Inhalt dieser Organisation. Das kann von theologischer Vordenkergemeinschaft wie ein Beraterkreis von Ayatollahs bis hin zu einer muslimischen Organisation mit rein gesellschaftlicher oder sozialer Ausprägung sein. Also eine Vielzahl unterschiedlicher muslimischer Organisationen und Institutionen mit der Folge, dass es auch keine gemeinsame repräsentative Instanz gibt. Wir kennen den Heiligen Vater, den Bischof von Rom, den Erzbischof von Wien, unseren hochwürdigen Dechanten Pfarrer Engelmann und uns die Autorität in vielen Fragen. Bei den Muslimen ist es wohl schwierig. Da gibt es diese gemeinsame repräsentative Persönlichkeit nicht. Es gibt zwar die Vorsteher der Moscheen, es gibt die Prediger in den einzelnen Moscheen, es gibt je nach unterschiedlicher muslimischer Tradition Imame und Ayatollahs bis hin zu Großimamen und Großayatollahs, aber diese gemeinsame repräsentative Instanz, wie wir sie kennen, gibt es nicht. Es gibt also, und warum betone ich das Einleiten so sehr? Weil es für den interreligiösen Dialog, um jetzt ein höchst missbrauchtes Schlagwort zu gebrauchen, weil es für den interreligiösen Dialog im Normalfall kein, und ich unterstreiche das, kein adäquates Gegenüber gibt. Den Islam gibt es nicht. Keine eindeutig durchstrukturierte Organisationsstruktur, eine Vielzahl islamischer Traditionen, eine Vielzahl muslimischer Organisationen und Institutionen und eine sehr starke, wie wir es dann weitersehen werden, politische, gesellschaftspolitische Ausprägung und Ausdifferenzierung. Und das macht auch zunächst mal den interreligiösen Dialog so schwer. Weil wir für unsere Anliegen, wenn wir für unsere Vorbringen, die wir ja haben, immer wieder erst unsere Dialogpartner definieren müssen. Wir müssen aus der Vielzahl dieser eben von mir genannten Elementen herausfiltern, wer sind denn unsere Gesprächspartner? Wer sind denn im konkreten Fall jene Ansprechpartner, mit denen oder mit dem ich die Probleme, die ich eben besprechen will, auch besprechen kann? Und das macht es wahnsinnig schwierig, weil von so einer großen Breite und von so einer Fülle an unterschiedlichen Repräsentanten und Institutionen und Organisationen es manchmal sehr schwer ist, die adäquaten Ansprechpartner herauszufiltern. Das geht vielleicht noch einigermaßen auf Bezirksebene, wo wir etwa den Bezirksvertreter, wenn er, wie das so schön heißt heute, im Migrationshintergrund hat, den kennen wir wahrscheinlich noch. Wir kennen den einen oder anderen Prediger in der Moschee um die Ecke vom Gemeindebau, wir kennen den einen oder anderen Repräsentanten in einer der muslimischen Institutionen. Es wird dann schon immer schwieriger. Allein schon im Rahmen der Erzdiözese Wien oder gar auf Grundlage oder innerhalb unserer Republik Österreich wird es schon schwer. Wer ist oder wer sind unsere Dialogpartner? Da gibt es die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, als die eigentlich sehr gut organisierte und in gewisser Weise auch repräsentativen Organisation. Aber es gibt eine ganze Reihe von Muslime in Österreich, die eben dieser Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich ihre Repräsentativität absprechen, a, weil zu wenig Mitglieder und b, die unterschiedlichen islamischen Traditionen eben nicht repräsentieren. Also mit wem spreche ich dann auf gesamtösterreichischer Ebene? Selbstverständlich mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Aber darüber hinaus muss es, je nach Anliegen, auch weitere Gesprächspartner geben. Das ist mal so das erste große Geflecht, das ich mit berücksichtigen muss, wenn ich über die Muslime in Österreich und in weiterer Folge über die Muslime in Europa sprechen muss und sprechen will. Darüber hinaus müssen wir eine große, unterschiedliche Zahl an muslimischen Bürgern in Europa unterscheiden. Zum einen kennen wir Muslime, die schon sehr lange in Europa leben, die Europäer sind, so wie wir, durch nichts unterschieden, vielleicht durch die Sprache, die sie sprechen, und ja, durch die Glaubensausrichtung, aber sonst Europäer. Zum Beispiel, wir Österreicher kennen die Bosniaken. Das ist zwar auch etwas, was ich beim Bäcker kaufen kann, die Bosniaken, aber Bosniaken ist eigentlich ein Begriff aus der Habsburger Monarchie für die in Bosnien-Herzegowina lebenden muslimischen Bürger von Bosnien und Herzegowina. Und bis heute, wenn man mit Muslimen aus Bosnien und Herzegowina spricht, sind sie den Habsburgern, sind sie uns dankbar, dass wir einen Begriff gefunden haben, hinter dem die muslimischen Bürger eben von Bosnien-Herzegowina ihre Identität aufbauen konnten. Sie haben einen Namen bekommen. Bosnien-Herzegowina, ein Vielvölkerstaat mit Kroaten, mit Serben, mit eben Bosniaken, mit den muslimischen Bürgern von Bosnien-Herzegowina, mit Katholiken, mit Orthodoxen, mit Muslimen, mit Protestanten, mit anderen Glaubensrichtungen, mit einer großen jüdischen Gemeinschaft. Die Bosniaken, also die Muslime in Bosnien-Herzegowina, die seit Jahrhunderten in Europa siedeln, sind Europäer wie wir. Kein Unterschied. Leben seit Jahrhunderten in Europa, sind Europäer, fühlen sich als Europäer, denken als Europäer und in vielfacher Hinsicht fühlen und denken sie auch als Altösterreicher. Also das sind Muslime zum Beispiel, die genuin europäische Muslime geworden sind. Um ein weiteres Beispiel zu sagen, in Finnland. In Finnland gibt es zwei große muslimische Organisationen und die eine große muslimische Organisation sind reine Finnen. Mit blauen Augen, mit blonden Haaren, sofern sie noch welche haben, sprechen Finnisch, sprechen kein Arabisch, lesen den Koran nicht im klassischen Arabisch, sondern auf Finnisch, sind Finnen. So wie die anderen Finnen rund um die Ecke. Unterscheiden sich durch nichts von den übrigen Finnen, sind genuine Europäer. Völlig integriert übrigens in finnische Kultur und damit in europäische Zivilisation. Ich könnte noch mehrere Beispiele dieser Art bringen, von genuin europäischen Muslimen, die es auch gibt und die wir meist übersehen, wenn wir über das muslimische Problem, wenn es denn nun ein solches gäbe, darüber werden wir diskutieren, sprechen. Es gibt also eine große Gruppe, die gar nicht mal so klein ist, von Muslimen, die durch lange, lange Zeit in Europa leben und genuine Europäer sind, Teilhaber an der europäischen Zivilisation und durch nichts unterschieden von den übrigen Bürgerinnen und Bürgern europäischer Natur. Dann gibt es eine zweite große Gruppe von Muslimen, das sind jene Muslime, die zugezogen sind. Zunächst mal unberücksichtigt, aus welchem Grund, aus welchem Motiv sie nach Europa gesiedelt sind. Es sind jene Muslime, die aus unterschiedlichen Sprachen und Kulturen und Gesellschaftsformen und auch religiösen Traditionen nach Europa eingewandert sind. Und hier sehen wir schon das erste Problem. Meist, oder nicht immer und überall, sagen wir es besser so, erfreuen sich diese Muslime einer Doppelstaatsbürgerschaft. Also jene Staaten in der Europäischen Union, die es aufgrund ihrer verfassungsgemäßen Gesetze ermöglichen, dass diese zugezogenen Bürger die Doppelstaatsbürgerschaft, das heißt neben der Staatsbürgerschaft ihrer Herkunftsländer, auch die Staatsbürgerschaften ihrer Gastländer haben, verfügen diese über die doppelte Staatsbürgerschaft. Zunächst schon mal ein ganz entscheidender Vorteil, weil durch diese doppelte Staatsbürgerschaft diese Menschen hineingenommen sind, in sämtliche repräsentativ-demokratischen Strukturen ihrer Gastländer mit der Beteiligung am üblichen gesellschaftspolitischen Geschehen bis hin zur Beteiligung an den unterschiedlichen Wahlen und den sonstigen Möglichkeiten einer direkten Demokratie und der repräsentativen Demokratie. Also, unter diesen zugewanderten Muslimen gibt es eine durchaus große Gruppe jener mit Doppelstaatsbürgerschaft. Aber dann gibt es eine durchaus sehr große und meist ist es die größere Gruppe von Muslimen, die eben nicht eine Doppelstaatsbürgerschaft sich erfreuen, sondern der Staatsbürgerschaft ihres Herkunftsstaates. Mit der Konsequenz einer sehr intensiven Rückbindung an ihren Staat, von dem sie herkommen, an die Tradition, welche in diesem Staat herrscht, an die religiöse Ausprägung ihres Glaubens, welche in diesem Staat herrscht, bis hin zu den unterschiedlichen Traditionen und kulturellen Ausformungen. mit der weiteren Folge, dass sie diese unterschiedlichen Traditionen, religiösen Ausformungen, kulturellen Traditionen in ihre Gastländer importieren und dort, wo jene Kultur, die wir als die genuin europäische Kultur bezeichnen, und darüber müssen wir dann auch diskutieren, was glauben wir denn, unter europäischer gemeinsamer Kultur zu verstehen, dass dort jene zugezogenen Muslime mit ihrer Staatsbürgerschaft aus den Herkunftsländern und mit dem Import ihrer gesellschaftspolitischen, kulturellen, religiösen und traditionellen Vorstellungen von Mensch und Welt sehr oft in einem Konflikt kommen mit eben den politischen, gesellschaftspolitischen, religiösen und traditionell europäischen Wertevorstellungen in Konflikt geraten. Mal die zweite große Gruppe, die sich nochmal in zwei Untergruppen aufteilt. Also jene mit Doppelstaatsbürgerschaft und jene mit der Staatsbürgerschaft ihrer Herkunftsstaaten. Mit der sehr starken Verbundenheit, mit einem großen Identifikationsgrad an die Kulturen und so weiter, wie gesagt, ihrer Herkunftsländer. Die dritte Gruppe. Dritte Gruppe ist eine Gruppe von Migranten, die aus ganz bestimmten Motiven in die Europäische Union einwandern. Meist gar nicht mit der Absicht, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu erwerben, sondern mit ihrer Staatsbürgerschaft des Herkunftsstaates zufrieden zu sein. Hier kennen wir eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Motive für diese Gruppe der Migranten. Darunter sehen wir eine durchaus gewogene Zahl an Muslimen mit einem islamistischen, mit einem fundamentalistischen Hintergrund, die durchaus mit einem klaren politischen Vorsatz nach Europa kommen. Dann gibt es eine vierte Gruppe. Die vierte Gruppe ist die höchst problematische. Das sind nämlich die illegal Aufhältigen. Gibt es nämlich auch. Und die Zahl der illegal Aufhältigen ist bedauerlicherweise keine kleine Gruppe. Jetzt wissen wir nicht, wie groß die Zahl der illegal Aufhältigen ist. Das bringt die Natur der Sache mit sich, denn wenn einem Untergrund lebt, sich illegal aufhält, ist er halt schwer zu fassen, auch natürlich statistisch sehr schwer zu fassen. Gerade im Schengen-Raum, wo es ja intern unter den Mitgliedstaaten der Schengen-Gruppe keine internen Grenzkontrollen mehr gibt, bist du einmal im Schengen-Raum, bist du eben mit in diesem Raum zwischen den Staaten frei zu bewegen. Also bist du mal im Schengen-Raum mit einer nicht mehr vorhandenen internen Kontrolle, so wissen wir, wandern diese Gruppen auch sehr gerne und sehr oft. Gesetzter Fall, sie kommen aus welcher Richtung auch immer nach Österreich, viele von ihnen wandern weiter nach Deutschland, Frankreich und in andere Schengen-Staaten. Sie wandern also, sie sind nicht nur illegal aufhältig, sie wandern auch. Dies und aus einer falsch verstandenen politischen Korrektheit heraus nicht mehr vorhandene statistische Erfassung von Bürgern nach ihrer religiösen Orientierung verhindert uns auch zu wissen, wer von diesen zugezogenen, unter Anführungszeichen jetzt, welchen muslimischen, islamischen Hintergrund hat. In vielen statistischen, in allermeisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus einer wirklich falsch verstandenen politischen Korrektheit heraus, wird ja bei allen Statistiken nicht mehr gefragt nach der religiösen Orientierung. Und in einer ganzen Reihe von Staaten gibt es auch keine Meldepflicht. Konkretes Beispiel, ein Muslime, der im Großraum von London lebt und aus welchem Grund auch immer nach Manchester übersiedelt, nach Mittelengland, fällt überhaupt nicht auf, dass der nicht mehr eben in London lebt, sondern jetzt in Manchester. Hat er schulpflichtige Kinder, dann ja, dann muss er die Kinder von der Schule abmelden und in der neuen Schule anmelden. Hat er keine? Gibt sonst wie immer keine gearteten Querverbindungen zu gesellschaftsrelevanten Einrichtungen, wo man angemeldet sein muss? Fällt das überhaupt nicht auf, dass jemand von London meinetwegen nach Manchester oder umgekehrt gesiedelt ist? Also illegal aufhältig, im Schengen-Raum auch noch wandern. Und in einer ganzen Reihe von Staaten statistisch überhaupt nicht erfasst. Das ist eine Gruppe, die ein gewisses doch Risikopotenzial mit sich bringt in mehrfacher Hinsicht. Dann gibt es die fünfte Gruppe, eine Gruppe, die im Anwachsen begriffen ist, ist die Gruppe der Konvertierten. Es gibt gar nicht so wenige Muslime, die konvertieren, die Christen werden oder die ihren angestammten Glauben sozusagen aufgeben. Andere, die eben dann auch, aus welchem Grund auch immer, konvertieren. Auch die gibt es. Und unter den Konvertiten gibt es dann, wie immer, dort, wo einer neuen Weltanschauung anhängt, natürlich wiederum ein gegenseitig aufschlagendes Pendel. Meist sind das dann glühende Europäer, glühende Christen und besonders scharfe Kritiker ihrer ursprünglich hergekommenen Glaubensgemeinschaft. Dann gibt es unter den Muslimen, selbstverständlich auch wie bei uns, ich habe es eingangs kurz erwähnt, nicht nur integrierte Muslime, sondern völlig assimilierte. Ich habe zum Beispiel, Sie wissen ja, ich war ja viele Jahre in Brüssel bei der Europäischen Kommission tätig für den Dialog mit den Bürgern in der Europäischen Union, und zwar mit allen Bürgern, seien sie religiös oder eben nicht religiös. Und ich habe zum Beispiel in einer Reihe von Staaten bei meinen vielen Reisen Muslime getroffen, Mittelengland zum Beispiel, perfektes Englisch, völlig integriert, Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Zeit ihres Lebens keine Moschee von innen gesehen, Zeit ihres Lebens keinen Koran gelesen, geschweige denn, dass sie klassisches Arabisch gekonnt hätten. Völlig assimilierte Briten. Wenn man sie gefragt hat, woran glauben Sie oder welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie an? Mit dem Brustton der Überzeugung, ich bin Muslime. Obwohl derjenige nie eine Moschee, wie gesagt, von Ihnen gesehen hat, keinen Koran liest und ein völlig assimilierter Muslime britischer Provenienz ist, völlig aufgeklärt, säkularistisch. Also auch das gibt es. Wir sehen hier, sehr grob gesagt, fünf Gruppen von muslimischen Bürgerinnen und Bürgern, bei den Frauen wird es dann nochmal schwieriger, die natürlich so in Reinkultur nicht immer vorkommen. Wir kennen hier fließende Grenzen, und diese fließenden Grenzen sind zwischen legal und illegal aufhältig, zwischen integriert und nicht integriert bis assimiliert, religiös, in unterschiedlicher Ausprägung bis zu säkularistisch. Wenn Sie mir gestatten, ein paar Worte jetzt zu jener Gruppe zu sagen, die wir als die genuin europäischen Muslime bezeichnen. Die genuin europäischen Muslime sind nicht nur gekennzeichnet durch eine völlige Identität mit der europäischen Kultur, was immer das dann im Konkreten dann heißen mag, sind aber auch gekennzeichnet durch einen vermehrten Zuzug, die es nicht nur natürlich bei den europäischen, genuin europäischen Muslimen gibt, sondern auch bei jenen meist mit Doppelstaatsbürgerschaft, wo ein verstärkter Zuzug von Familienangehörigen, nicht nur von Ehepartnern, sondern auch von Eltern, Kindern oder Enkelkindern oder sonstige Mitglieder der Familien. Vermehrter Familienzuzug in dieser mehr oder weniger schon sich niedergelassen habenden muslimischen Bürger. Bei diesem Zuzug müssen wir auch wieder etwas differenzieren. Ursprünglich so etwa in den frühen 70er Jahren, die reiferen Jugendlichen unter uns können sich wahrscheinlich noch erinnern, an die 70er Jahre mit der großen Gruppe der Gastarbeiter, meist in Elendsquartieren untergebracht, miserabel ausgebeutet mitunter auch, muss man fairerweise auch dazu sagen. Meist in der Hoffnung oder zumindest in der Meinung, sie würden ja eines Tages wieder zurückgehen. Jetzt sind sie mal bei uns, sie werden arbeiten, kriegen gute Arbeit, verdienen ein gutes Geld, auf alle Fälle mehr als zu Hause in den Herkunftsländern, schicken dann auch viel Geld nach Hause, und wenn sie sich ein mehr oder weniger bescheidenes Vermögen erarbeitet haben, gehen sie wieder in ihre Herkunftsstaaten zurück. Und dies ist nicht eingetroffen. Die allermeisten sind geblieben oder sind irgendwann erst spät in der Pension, aus welchen Gründen auch immer, dann zurückgegangen, wenn überhaupt. Also die allermeisten sind geblieben. Und weil die allermeisten geblieben sind, haben sie natürlich ihre Familie hergeholt. Ehepartner, Kinder, jedenfalls Familienangehörige. Das war also der erste große Zuzug an Mitgliedern der Familien durch die Gastarbeiter. Die Zahl der Gastarbeiter hat sich reduziert, die Zahl der muslimischen Immigranten aus anderen Gründen hat sich erhöht und auch hier nach dem Grad der Niederlassung in den einzelnen Staaten, auch hier ein vermehrter Zuzug von Familien. Mit der Folge, dass die politischen Verhältnisse in den einzelnen Staaten mit diesem Zuzug zurande kommen mussten. Stichwort Familienzusammenführung. Große Debatte aller Orten. Ja, wie ist denn das zu regeln? Wir hoffen doch jetzt, unter Anführungszeichen, die gehen eines Tages mal zurück. Jetzt gehen sie nicht zurück, jetzt wollen sie die Ehepartner oder vielleicht sogar zwei, drei oder die vierte Frau auch mitbringen mit einer Schippel Kinder. Wie wird das denn mit der Sozialversicherung geregelt, mit der Krankenkasse, mit der Pensionsvorsorge und so weiter? Sorgen über Sorgen, die wahrscheinlich bis zum heutigen Tag nicht allgemein befriedigend geregelt sind. Und dann gibt es unter diesem Zuzug, also Gastarbeiter, Familiennachwuchszuzug, Muslime, die nicht als Gastarbeiter hier sind, aber auch Familienmitglieder nachkommen lassen. Und dann gibt es die weitere Gruppe jener mit Migrantenhintergrund, die wir als Asylanten bezeichnen. Auch das wieder ein sehr missverständlicher Begriff oder zumindest einer, der sehr missverständlich verwendet wird. Denn wer ist ein Asylant? Das ist bitte völkerrechtlich und menschenrechtlich eindeutig klar geregelt. Es ist eindeutig klar geregelt, wer oder was ist ein Flüchtling und einmal als Flüchtling anerkannt, welche Rechte erwachsen ihm oder ihr aus dem Status des Asylanten. Nicht jeder, der in die Europäische Union kommt, ist ein Asylant, nicht jeder ist ein Flüchtling. Und weil wir zu wenig differenzieren, erwächst gerade hier in diesem Bereich das größte Unruhepotenzial, weil es immer wieder auch zu falsch verstandenen Reaktionen in der breiten Bevölkerungsmasse gibt, wenn zum Beispiel ein unrechtmäßig Aufhältiger, der aus welchen Gründen auch immer abgeschoben werden muss, dann nicht abgeschoben werden kann, weil sich vor Ort gewisse Bevölkerungsgruppen solidarisieren, aus guter Meinung heraus, aber rechtlich nicht gedeckt. Und dann kollidiert meist der Volkszorn mit den rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Und je länger die Prozedur der An- oder Aberkennung des Aufenthaltstitels dauert, umso schwieriger wird es auch. Also wenn jemand 5, 6 oder gar 7 Jahre, wie es mitunter vorgekommen ist, in einem Land sich aufhält und nach 7 Jahren sein Status noch immer nicht geklärt ist und derjenige oder diejenige bis dahin auch die Sprache des Landes schon beherrschen, vielleicht Kinder geboren sind, die mittlerweile 5, 6, 7 Jahre alt sind, auch die Sprache des Landes beherrschen und nach 7 Jahren kommt ein negativer Aufenthaltsbescheid und diese mittlerweile entstandene Familie muss abgeschoben werden. Also das ist wohl etwas, wo man sagen muss, dies ist einem Rechtsstaat abträglich und in jeder Hinsicht unakzeptabel. Wenn einer kommt als Flüchtling und der Flüchtlingsstatus ist zu Recht anerkannt, so muss man diesen Menschen alle die ihnen zukommenden Rechte einräumen, die das Völkerrecht und die Bürgerrechte für diese Menschen vorsehen. Sollte einer aus Gründen in ein Land der Europäischen Union oder in die Europäische Union insgesamt kommen, muss man auch klar sehen, aus welchen Gründen heraus er kommt und weshalb er bleiben will und muss sehr schnell entscheiden über die Möglichkeit oder eben Unmöglichkeit eines Aufenthalts und dort, wo der Aufenthalt aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, sei es, weil sich der oder diejenige strafbar gemacht hat oder weil eben keine Möglichkeit, einen aufrechten Aufenthaltstitel zu erteilen, muss der oder diejenige wieder aus Landes gehen. Wird keiner freiwillig tun, dann muss man leider die rechtsstaatlichen Mittel der Abschiebung in Anwendung bringen. Natürlich unter Aufrechterhaltung und Respektierung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Jetzt gibt es ein anderes, weiteres Phänomen, das wir in unserer Diskussion mit berücksichtigen müssen. Die geografische Verteilung der muslimischen Bevölkerung in der Europäischen Union ist höchst unterschiedlich. Es gibt geradezu muslimische Ballungszentren in der Europäischen Union. Um Ihnen einige zu nennen, Frankreich, mit einer sehr großen Zahl an Muslimen. Es gibt 5 große muslimische Ballungszentren, vom Norden Lille über Paris mit dem Großraum Paris bis nach Marseille. Gibt es große Zentren mit einer sehr dichten Bevölkerungszahl an Muslimen. England wiederum, Großraum London, Mittelengland, das sogenannte Industrial Triangle, also Leeds, Sheffield, Manchester, mit einer großen Dichte an muslimischer Bevölkerung. Und so gibt es eine Reihe von Regionen in Europa, die besonders charakterisiert sind durch eine große Zahl an muslimischen Bürgern. Dazu kommt aber, dass diese Intensität, diese Großräume der muslimischen Siedlungen noch dazu meist von einer mehr oder weniger einheitlichen Sprachfamilie besiedelt wird. Zum Beispiel in Frankreich sind es meist Muslime aus den ehemaligen französischen Kolonien Nordafrikas. In England wiederum, oder in Großbritannien besser gesagt, sind es Muslime auch aus den ehemaligen britischen Kolonien, Pakistan, Afghanistan, Indien, um ein Schlagwort zu bringen. Mit den damit verbundenen Konsequenzen für die Integration oder eben für die Nichtmöglichkeit an Integration in diesen Staaten. In Deutschland wiederum eine große Zahl an Muslimen aus Afghanistan, vor dem Orient, Türkei. Österreich, eine große Zahl der Muslimen aus der Türkei, aus Bosnien-Herzegowina. Interessanterweise, im Zuge des kriegerischen Zerfalls Jugoslawiens, mit einem großen Strom an Flüchtlingen, interessanterweise, die albanischen Muslime sind meist nach Österreich gekommen, sind aber von Österreich wieder weitergewandert und viele von ihnen in die Schweiz. Und die katholischen Albaner nach Österreich. Also wir sehen hier von der Statistik her, von der albanischen Bevölkerung aus dem ehemaligen jugoslawischen Staatsgebiet, die Wanderungsbewegung der albanischen, der Muslime aus Albanien Richtung Schweiz und Deutschland, ein paar sind in Österreich geblieben, aber der große Bulk ist weitergewandert und die katholischen Albaner sind nach Österreich und meist auch in Österreich geblieben. Die große Zahl an Muslimen aus Bosnien-Herzegowina, aus diesen traditionellen Verbindungen mit der alten Monarchie, sind sehr gerne nach Österreich gekommen und eigentlich auch bei uns geblieben. Und im Wesentlichen haben wir auch da überhaupt keine Probleme. Probleme gibt es mit jenen muslimischen Gruppierungen, die zu diesen mit großer Fragezeichen zu versehenden Gruppierungen gehören, die aus welchen Gründen auch immer sich selber auch schwer tun, mit der Integration hier in die europäische Wertegemeinschaft. Und damit komme ich zum nächsten Problembereich. Nicht nur, dass wir eine Ausprägung in einer ganzen Reihe von europäischen Staaten sehen, mit Siedlungsgebieten, mit Zentren einer sehr großen Dichte an muslimischer Bevölkerung, sondern wir sehen auch eine Ausprägung von Parallelgesellschaften in dieser von einer hohen Zahl von muslimischen Bürgern geprägten Gesellschaft. Also die Herausbildung von Parallelgesellschaften, auch die Herausbildung von Ghetto-Gesellschaften mit all den damit verbundenen Problemen. Dazu kommt noch, dass wir, und hier schließe ich sozusagen die statistischen oder die phänomenologischen Anmerkungen ab, wir kennen nicht nur jede islamische Tradition in der Europäischen Union. Es gibt keine einzige der islamischen Traditionen, der breiten Vielfalt an Glaubensrichtungen, die wir nicht in der Europäischen Union hätten. Dazu kommt, dass es keine Weltsprache gibt, welche die Muslime sprechen, die sie nicht auch in der Europäischen Union sprechen würden. Sämtliche Sprachen, die die Muslime der Welt sprechen, werden auch in der Europäischen Union gesprochen. Was sind nun die konkreten Ausprägungen, die uns im interreligiösen Dialog oder im gesellschaftspolitischen Diskurs von besonderer Bedeutung sind? Da haben wir zunächst einmal den Begriff, und das mache ich relativ kurz, vielleicht zu akademisch, aber wir sollen es erwähnt haben. Da ist zum einen das Phänomen des Fundamentalismus. Was verstehen wir denn unter Fundamentalismus? Ich darf hier direkt aus dem Koran zitieren, nicht im klassischen Arabisch, sondern übersetzt in unser heutiges Deutsch. Fundamentalismus meint entsprechend der Sure 3, Vers 110, den Anspruch des Islams, die beste Gemeinschaft unter den Menschen zu bilden. Also die muslimischen Freunde, die hier unter uns sind, werden diese Sure und die Sure 3, den Vers 110, auswendig kennen. Die beste Gemeinschaft unter den Menschen. Das heißt aber, dass all die anderen Gemeinschaften und Gesellschaften eben nicht die beste sein können. Heißt weiter, dass eben die Beste auf die weniger Guten Einfluss nehmen muss, um auch sie zur Besten werden zu lassen. Dieser fundamentale Anspruch zieht eine Gesellschaftsordnung mit sich und nach sich und eine besonders korrelative Lebensführung des Einzelnen. Hier ist der einzelne Muslime und die einzelne Muslime in die Pflicht genommen, für die Durchsetzung dieses Selbstanspruches einen aktiven Beitrag zu leisten. Heißt aber auch, den Koran in der strikten Leseart auszulegen, vor allem dessen, was unter der Autorität Allahs, Gott hat, den Allerbarmer selig, beruht. Fundamentalisten nehmen für sich in Anspruch, göttliche Festsetzung zu vertreten, und daraus resultiert eine verklärte, aber auch verklärende Ideologie, mitunter ein sehr vereinfachtes Denksystem, aber auch einprägsame politische und religiöse Formel. Es ist ein gewisses Bewusstsein des Auserwähltseins. Auserwählte zu sein, ein emotional aufgeladener politischer Aktionismus wird mitunter hier dann auch festzustellen sein. Und hier sehen wir auch einen bestimmten Grad an Organisation. Unter Fundamentalisten sehen wir einen sehr hohen, sonst nicht in dieser Schärfe zu sehenden Organisationsgrad. Zum Beispiel eine Reihe von Muslimbruderschaften, jetzt durch die Wahl in Ägypten, wieder in Erinnerung gerufen. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen der Muslimbruderschaften, aber eben Muslimbruderschaften würden sich als Fundamentalisten hier verstehen wollen. Oder zum Beispiel die palästinensische Hamas oder die algerische islamische Heilsfront oder die libanesische Hezbollah. Kennen wir ja alle aus den Nachrichten. In der Literatur wird oft parallel zum Begriff Fundamentalismus der Begriff Islamismus synonym verwendet, vor allem im Hinblick auf den politischen Islam. Islamismus meint in diesem Zusammenhang keine Trennung von Religion und Staat und das Ziel des politischen und religiösen Handels, keine Trennung eben, ist das Allgemeinwohl der islamischen Gesellschaft im Sinne, die beste Gemeinschaft unter den Menschen zu sein. Es gibt eine zweite Begriffsfamilie, Traditionalismus. Auch hier sehen wir die Verbindung von strikter Auslegung des Korans mit rigider Praxis, hauptsächlich vertreten von Religionslehrern, Religionsbeauftragten, Moscheebeauftragten, welche sich als Hüter der überlieferten Lehre und der rechten Auslegung der normativen Texte verstehen. Auch hier die Forderung, nach einer Herrschaftsausübung entsprechend der islamischen Gesetzgebung der Scharia. Dann sehen wir eine dritte Gruppe, die gerade jetzt beim sogenannten arabischen Frühling oder eigentlich der arabische Herbst mittlerweile, nämlich eine Begriffsfamilie, die unter dem Überbegriff Re-Islamisierung zu verstehen ist. Darunter sehen wir eine intellektuelle und politische Strömung mit einer allgemeinen Tendenz der Rückbesinnung auf traditionelle Werte, meist in bewusster Abhebung vom sogenannten Westen. Genau wie wir den Fehler machen, von dem Islam zu sprechen, den es nicht gibt, machen unsere Gesprächspartner denselben Fehler, von dem Westen zu sprechen, den es ja so auch nicht gibt. Also, eine bewusste Abhebung vom Westen und der westlichen Gesellschaftsordnung, die weitgehend als dekadent, als säkular, als laizistisch, auf alle Fälle nicht als fromm und in keiner Weise auch der Frömmigkeit fördernd angesehen wird. Re-Islamisierung. Von dem Unterschieden gibt es den Reformislam. Der ist durch das Bemühen charakterisiert, einer vermeintlichen Rückständigkeit des Islams zu begegnen, und zwar durch einen neuen intellektuellen Zugang. Meine Damen und Herren, das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit in besonderer Schärfe sehen, weil die Zeit der hohen islamischen Theologie im 20. Jahrhundert dramatisch zurückgegangen ist. Jetzt mit der Einrichtung von islamisch-theologischen Lehrstühlen, zum Beispiel an deutschen Universitäten und übrigens auch in Österreich, ist die Frage nach der intellektuellen, wissenschaftlichen Durchdringung des Korans und der religiösen Schriften von besonderer Bedeutung. Und hier sehen wir gravierende Schwierigkeiten, weil es jene Ausprägung der Theologie, wie wir sie im Christentum kennen, im Islam so nicht vorhanden ist. Also ein neuer intellektueller Zugang zu den religiösen Quellen und zu einer den Bedingungen der modernen Zivilisation adäquaten Glaubenspraxis. Letztlich gibt es einen islamischen Modernismus, der versucht, ein Fait accompli irgendwo zu Rande zu kommen mit dem Westen, mit den Wertevorstellungen des Westens, mit den gesellschaftspolitischen Voraussetzungen des Westens. Sozusagen einen aufgegehrten Islam zu schaffen. Hier ist nun die Stelle, Sie zu fragen, was sind denn europäische Werte? Gibt es denn europäische Werte überhaupt? Haben wir gemeinsame, nämlich allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gemeinsame Werte? Wenn ja, worin bestehen sie? Und wenn wir gemeinsam bestimmte, gemeinsam definierte europäische Werte haben, dann natürlich auch gemeinsam zu verteidigende Werte. Worin bestehen die? Eine Aufgabe fürs Nachhausegehen. Ich darf sie kurz anmerken. Europa ruht auf drei Säulen. Und diese drei Säulen haben Namen. Und die Namen lauten Jerusalem, Athen und Rom. Jerusalem, die Geburtsstätte der monotheistischen Religionen und damit einer der Ansatzpunkte eines interreligiösen Dialogs, wenngleich Islam und Judentum Religion des Buches sind, das Christentum eben nicht. Großes Missverständnis, Christentum ist keine Religion des Buches. Athen, die Geburtsstätte der Demokratie, und Rom, die Geburtsstätte des römischen Rechts, das heute noch an den guten Rechtsfakultäten unserer Universitäten gelehrt wird. Und auf diesen Säulen ruht Europa. Sprich, die 2000-jährige Geistesgeschichte in Europa ist eine zutiefst von diesen drei Säulen geprägte Gesellschaft. Ist ein zutiefst, um es auf einen Begriff und auf den Griff zu bringen, eine zutiefst vom Christentum gebildete, vom Christentum grundierte und vom Christentum getragener Kontinent. Ob das jemandem zusagt oder nicht, ist völlig irrelevant. Es ist so. Wir brauchen nur bei allen möglichen Fenstern raussehen, werden wir den Kirchturm sehen, wir werden Glocken hören, wir können alle Emanationen der Kultur, ob das die Musik ist, die bildende Kunst, welche auch immer, die Wissenschaft, wohin wir blicken, Europa ist ein zutiefst vom Christentum geprägter Kontinent. Ist so. Ob das jemand gefällt oder nicht, ist völlig irrelevant, es ist so, ein Faktum. Dass natürlich in 2000-jähriger Geistesgeschichte noch zusätzliche weltanschauliche Konzepte hinzugezählt werden müssen. Und da natürlich auch der Islam dazugehört, ist ebenso ein Faktor. Ich komme jetzt mehr oder weniger zum Schluss meiner Ausführungen, damit wir auch zur Diskussion kommen. Wir haben also hier gesehen, dass wir es mit Faktizitäten zu tun haben. Nun, die ganz große Faktizität oder die Frage nach der ganz großen Faktizität ist die, wie viele Muslime gibt es denn nun in der Europäischen Union im Jahre 2011? Na, was glauben Sie denn? Wie viele Muslime gibt es denn jetzt schon, die in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufhältig sind? Bitte? Wie viele Millionen? 7. 20 Millionen. 20 Millionen zum Ersten. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Bitte? Lauter? 70. Also 20, 70. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Mehr. Wer bietet noch mehr, wer bietet weniger? Bitte? Meine Damen und Herren, Sie brauchen nicht traurig zu sein, das weiß keiner. Und das weiß deswegen keiner, weil es A, eine gewogene Zahl an illegal Aufhältigen gibt, wie erwähnt, die per naturam sehr schlecht statistisch zu erfassen sind, dann jene, die wandern, ohne dass man ihre Religiosität, die Zugehörigkeit erfragt, statistisch, auch jene dort, wo es keine Meldezettel gibt, wandern. Also es gibt hier eine Reihe von Unabwägbarkeiten, die es hinderlich machen, exakte Ziffern festzustellen. Jetzt habe ich mal die befreundeten Dienste befragt. Die sollten Sie eigentlich wissen, nicht? Und ich habe die großen befreundeten Dienste befragt. Die wissen es auch nicht. Aber die haben exakte Schätzungen. Das ist keine Tautologie, das gibt es nämlich auch. Exakte Schätzungen. Und diese exakten Schätzungen, jetzt sind es neugierig, gell? Verrat's Ihnen gleich. Wie viele Bürger, wie viele Mitglieder haben wir denn insgesamt in der Europäischen Union, in den 27 Mitgliedstaaten? Wie viele sind wir denn in der Europäischen Union? Damit kommen wir nämlich dann zur Beantwortung der Frage, wird Europa muslimisch oder nicht? Also, wie viele Mitgliedstaaten, wie viele Bürger gibt es in der Europäischen Union? Das werden wir doch wohl wissen. 200 Millionen? 430 Millionen? Das ist mehr als das Doppelte. Es gibt schon über 500 Millionen Bürger in der Europäischen Union. So, und jetzt verrate ich Ihnen, wie nun die exakte Schätzung lautet. Die exakte Schätzung lautet auf etwa 6% der europäischen Bürger, die muslimisch sind. Das können wir uns leicht ausrechnen. Also die Ziffern changieren, etwa plus minus etwas 20 Millionen Muslime gibt es in der Europäischen Union. Jetzt setzen wir mal aber 20 Millionen zu 500 Millionen in Verhältnis. Da sieht die Sache schon sehr nüchtern aus. Gesetzt der Fall, die Türkei würde Mitglied in der Europäischen Union werden. Wie viele Einwohner hat die Türkei? Wie viel? 60, es sind mehr. 70, es sind mehr. Es sind nahezu 80 Millionen. Jetzt gehen wir davon aus, dass präsumptiv die Beitrittsverhandlungen noch eine Weile dauern. Bis dorthin wird etwa die Zahl der Bürger, der Staatsbürger der Türkei etwa 100 Millionen sein. Davon sind etwa dann 98%, sprich eben 98 Millionen muslimische Bürger, und die Türkei wird Mitglied in der Europäischen Union. Bis dorthin wird es aber auch weitere Staaten geben und nicht nur die Türkei. 2013 wird Kroatien kommen, es wird der ein oder andere Staat vielleicht auch noch folgen. Also die Zahl von 500 Millionen werden wir etwa auf 520 Millionen Geburtenrate, müssen wir auch einrechnen, sagen wir mal 525 Millionen Bürger mit 98 Millionen türkischen Staatsbürger und dann etwa vielleicht 25 Millionen schon in Europa lebender muslimischer Bürger, sagen wir also 100, sagen wir großzügig 130 Millionen Muslime von etwa 525 oder mit der 100-Zahl dazu 625 Millionen Bürger der Europäischen Union, von denen etwa 125 Millionen muslimische Bürger der Europäischen Union. Grosso modo, grosso modo. Also wir sehen hier eine Größenordnung, die uns schon etwa weiterhilft bei der Frage, wird Europa muslimisch oder nicht. Ich kann also Sie beruhigt nach Hause gehen lassen. Allein von diesen Ziffern her wird Europa nicht muslimisch. Es stehen etwa 500 Millionen zu 125 Millionen. Großer Modus. Kann sich vieles noch ändern, keine Frage. Also wenn die Kraft der Lenden der europäischen Männer noch weiter abnimmt und noch weniger Kinder geboren werden, wird sich die Statistik etwa verschieben. Aber großer Modus, sehr viele zusätzliche Parameter gibt es dann nicht mehr. Noch die Migration kann man auch hinzuzählen, aber Migration geschieht ja auch in andere Richtungen. Wir sehen eine große Zahl an Einwanderern, zum Beispiel aus Nordamerika, Südamerika, aus Afrika natürlich auch. Also hier gibt es eine Reihe von Parametern, die hier doch ein etwas differenziertes Bild ermöglichen. Nun, was ist aber das Problem? Das Problem, selbst bei den heutigen 20 bis 22 Millionen Muslime, sie bilden eine Minderheit, und zwar eine gravierende Minderheit, in einer gravierenden Mehrheitsgesellschaft. Und diese gravierende Minderheitengesellschaft ist wiederum charakterisiert durch einen unterschiedlichen Grad an religiöser Ausprägung dieser Minderheit, an einem unterschiedlichen Grad an politischer Ausprägung, an einem unterschiedlichen Grad an institutioneller Organisation und an einem unterschiedlichen Grad an politischer Zielrichtung. Das heißt, diese Minderheit, deswegen habe ich anfangs versucht, die einzelnen Phänomene etwas klar herauszuarbeiten, diese Minderheit ist eine sehr heterogene, eine von einem großen Pluralismus gekennzeichnete Minderheit. Und diese von einem großen Pluralismus gekennzeichnete Minderheit steht einer Mehrheitsgesellschaft gegenüber, die sich ja ebenso von einem großen pluralistischen Gefüge gekennzeichnet sieht, aber überwiegend der muslimischen Minderheit in einer gewissen Ausprägung negativ gegenübersteht. Und nennen wir das Problem beim Namen. Wir kennen auf weite Strecken in der Europäischen Union von ganz wenigen Gruppierungen abgesehen, die ich versucht habe zu charakterisieren, also die genuin europäischen Muslime, die mittlerweile integrierten Muslime, die sind assimilierten Muslime, ist die groß überwiegende Zahl dieser heterogenen Minderheitengesellschaft eine, die a. nicht in die europäische Wertegesellschaft integriert ist, sich auch nicht integrieren will, auch nicht fähig ist, integriert zu sein oder sein zu wollen und sich wiederum einer vielfach feindlich orientierten, ausgerichteten oder zumindest nicht einen Dialog offenen, auch hier wieder pluralistischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber. Und das macht das Zusammenleben und den Dialog so schwierig. Wir haben hier Antagonisten, die geprägt sind von einer kleinen Minderheit im Gegensatz zu einer großen Mehrheit, beide heterogen zusammengesetzt und beide mit Voraussetzungen, die so gerade keine guten Voraussetzungen sind, um in ein Gespräch zu kommen. Dann kommt noch dazu die allgemein politische, gerade in der heutigen Zeit, die Finanzmarktproblematik, die Wirtschaftspolitik, Übrigens, das, was wir heute sehen in der Europäischen Union, ist keine Euro-Krise. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich im Radio höre von der Euro-Krise. Wir haben keine Euro-Krise. Gott sei Dank gibt es den Euro, der rettet uns nämlich. Sondern was wir haben, ist eine Finanzmarktkrise, eine wirtschaftspolitische Krise. Wir haben es zu tun mit unverschämten Abzockern, die das sauer Ersparte der Mehrheitsbevölkerung abzockt. Und wir haben es zu tun mit unverschämten Schulden machen, die sich wohl sein lassen auf Kosten der großen anderen. Das ist das Problem. Das ist keine Euro-Krise. Und hier ist ja auch diese Minderheitsgesellschaft ebenso betroffen wie wir. Und das wiederum mit all den damit verbundenen sozialen Problemen, wie hin die religiöse Orientierung, die unterschiedliche religiöse Ausprägung, entsprechend der islamischen Tradition, in der die Mitbürger leben, mit den unterschiedlichen sozialen Ausprägungen. Es gibt ja nicht wenige Muslime in der Europäischen Union, die ja wirklich 3 und 4 Frauen haben, obwohl ja in der Europäischen Union Polygamie verboten ist. Aber es werden beide Augen zugedrückt. Ich könnte Ihnen eine Vielzahl von Beispielen nennen, welch ein Gefährdungspotenzial die Polygamie innerhalb der muslimischen Gesellschaft, in dieser Minderheitsgesellschaft ist. Sie erinnern sich an die Unruhen in den französischen Banlieues, in den Vorstädten, wo also die Autos gebrannt haben, Häuser niedergebrannt worden sind. Das hat soziale Hintergründe, und vor allem soziale Hintergründe in diesen muslimischen Ballungszentren. Also hier wachsen uns eine Reihe von gravierenden Problemstellungen ins Haus, die auch wir, und hier die große Anklage jetzt an uns, an die Mehrheitsgesellschaft, die wir, weil wir selber auch nicht fähig sind und selber auch nicht willens sind, mit den muslimischen Bürgern ins Gespräch zu kommen, hier diese sehr fragilen Verhältnisse weiter verschärfen. Sprich, ich komme jetzt zum Ende, die Europäische Union ringt ja selber um ihre Identität, tagtäglich. Wir selber ringen ja um die Frage, wer sind wir denn, wenn wir Bürger der Europäischen Union sind? Ich habe so klar und deutlich formuliert, Europa, christlich grundierter, christlich begründeter Kontinent, ist alles richtig. Was heißt das aber in der alltäglichen faktischen Politik? Das schaut sich nämlich ganz anders aus. Und vor allem, in welche Richtung geht die Europäische Union? Darüber werden wir ja im Jänner dann hören. Also, wir selber sind in einer Identitätskrise, schlimmster Art. Und da wollen wir den Minderheitsbürgern muslimischer Provenienz vorhalten, dass die selber auch in einer Identitätskrise stecken. Hier trifft sich eine Identitätskrise mit der anderen. In der Mathematik gibt es zwar Minus mal Minus ein Plus, aber nicht unbedingt in der Gesellschaftspolitik. Also die Europäische Union ringt selber um ihre Identität. Wir diskutieren über unsere Werte. Gibt es gemeinsame Werte? Wenn ja, welcher Art? Wir diskutieren über die Finalität der europäischen Integration. Wie soll denn Europa der Zukunft, die Europäische Union der Zukunft aussehen und so weiter und so fort. Die Muslime selber ringen um diese Identität. Aus den Gründen, die ich versucht habe, in wenigen Strichen anzudeuten. Aber die Muslime in Europa, und hier spreche ich jetzt wirklich in einer Pluralität, die Muslime in Europa sehen sich ja fast vor die paradoxe Aufgabe gestellt, als Minderheit, als krasse Minderheit, ihre Identität suchen zu müssen, in einem Kontext, wo die Mehrheitsgesellschaft selber in einer Identitätskrise steckt. Das kann nicht gut gehen. Meine Damen und Herren, vieles wäre noch zu sagen. Das eine oder andere können wir vielleicht noch diskutieren. Ich habe versucht, ein paar wesentliche Elemente herauszuarbeiten, die uns vielleicht helfen können, eine etwas klarere, luzidere Diskussion zu führen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen eine sehr lebhafte, rege Diskussion. Abschließend möchte ich schon dazu sagen, dass die muslimischen Minderheitsgesellschaften, diese sehr differenzierten, ausdifferenzierten Gesellschaften, auf weite Strecken eine Bereicherung der europäischen Mehrheitsgesellschaft darstellen. In vielfacher Hinsicht. Ich möchte nicht verschweigen die Probleme, möchte nicht verschweigen die Krisen, möchte nicht verschweigen das Gefahrenpotenzial, das es auch gibt. Aber es gibt auch eine Bereicherung. Es gibt hier einen neuen Impetus für unsere eigene Identität. Wir haben hier eine Bereicherung auch der kulturellen Vielfalt. Europa ist ein Kontinent einer unglaublichen Vielfalt und ist nämlich eine Vielfalt an Sprachen, an Kulturen, an Traditionen, an Religionen, an ethnischen Gruppierungen. Und von dieser Vielfalt erzählen wir übrigens. Und diese Vielfalt wird bereichert. Also grosso modo ist der Islam in Europa in den meisten Ausprägungsformen eine Bereicherung. Was uns fehlt, ist die Kultur des Zueinanders. Was uns fehlt, ist die Kultur des Dialogs. Und warum funktioniert der Dialog nicht? Weil wir gar nicht wissen, mit wem wir sprechen sollen, mit wem wir sprechen wollen, wir gar nicht wissen, worüber wir sprechen wollen. Und wenn wir schon in etwa erahnen, worüber wir sprechen wollen, können wir nicht darüber sprechen, weil uns das Vokabular fehlt. Wenn ich heute eine religiöse Diskussion führen möchte und mir A, das religiöse Wissen mangelt, und das ist der Allgemeinfall in praktisch allen religiösen Diskussionen, unser eigenes religiöses Wissen, unser Glaubenswissen ist so dürftig geworden. Und weil unser Glaubenswissen so dürftig ist, fehlt uns auch das Vokabular. Und selbst wenn ich einfache religiöse Probleme artikulieren möchte, bin ich dazu nicht imstande, weil mir das Vokabular und das entsprechende Potenzial fehlt. Und so ähnlich geht es auch den Muslimen. Daher sprechen wir meist wie Blinde über die Farbenlehre. Und dort, wo man dann nicht mehr zur Artikulation kommt, kommt halt leider dann eine subsidiäre Form der Auseinandersetzung, die alles andere ist als ein Dialog. Aber diesen Dialog wollen wir jetzt führen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.